Aber die wollten immer ganz, ganz viel machen, um halt was zu machen. Da habe ich gesagt, nee, ich will möglichst wenig machen und viel erreichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast ist für mich ein echter Tausendsasser, denn er ist nicht nur BMX-Profi mit zahlreichen Titeln bei nationalen und internationalen Meisterschaften, sondern auch ein echter Vollblutunternehmer, Unternehmensberater und auch selber Podcaster. Besonders interessant finde ich dabei, dass seine Teams auf der ganzen Welt verteilt sitzen. Ein echtes Paradebeispiel, also wie ein hohes Maß an Flexibilität in der Arbeitswelt funktionieren kann und aufgebaut sein kann. Bei mir im OMR-Studio sitzt heute Raik Hane. Moin Raik, schön, dass du heute hier bist. Freue mich aufs Gespräch.
Ja, moin Daniel, schön, dass ich da sein darf. Lass uns loslegen.
Raik, was ich besonders spannend finde, ist, wir haben jetzt uns schon ein paar Mal getroffen auch, wie du so das Thema Leistungssport und Unternehmertum auch miteinander kombinierst. Magst du mal beginnen damit, in deinen eigenen Worten dich so ein bisschen vorzustellen und wie du dahin gekommen bist, diese beiden Themen, diese beiden Welten miteinander zu verbinden?
Ja, sehr gern. Also es gibt tatsächlich nur diese zwei Sachen in meinem Leben. Das eine ist halt der Profisport, das andere ist das Unternehmertum. Beides hat schon sehr früh begonnen. Sehr viel früher als das Unternehmertum war der Leistungssport. Ich bin da im Trainingshaushalt oder Trainerhaushalt groß geworden. Meine Eltern haben Weltmeister und Olympiasieger geschmiedet und deswegen war es für mich ganz normal, irgendwie wirklich viele Trainingseinheiten zu haben. Und ja, bei mir war das große Ziel quasi, als ich auf die Welt gekommen bin, so der soll bei Olympia-Leichtathletik soll er mit Gas geben. So, und so wurde ich auch wirklich großgezogen. Also bevor ich in der Grundschule war, hatte ich schon immer 6-7 Trainingseinheiten die Woche. Also wenn die Leute mich fragen, ey Raik, wo hast du deine Disziplin, dein Drill her? Ja, mit der Muttermilch aufgesaugt quasi. So, und das ging auch relativ lang gut. Also alle Zeiten geschafft, Bundeskadernorm erfüllt, alles super. Und es war wirklich so der Weg frei, Leichtathletik, Mittelstrecke, Olympia, hätte gut gehen können. Bin dann krank geworden, habe eine typische Sportlerkrankheit gekriegt, pfeifrisches Drüsenfieber. Es hat mich komplett platt gemacht, 8 Monate gar keinen Sport. Und gerade wenn es anfängt, Pubertät, Jugendauswahl und sowas, war das halt ganz schöner Schlag ins Gesicht. Habe mich davon auch nicht so richtig erholt und musste mir immer die Frage stellen, okay, willst du da jetzt weitermachen oder machst du was komplett anderes? Und da habe ich mich als 12-jähriger Rotschopf dann so ein bisschen auch bei meinen Eltern und bei den Trainern habe ich so gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? So, für wen laufe ich überhaupt noch? Ja, fürs Team, für die Bundeskadernorm, für alle. Ja, und dann war für mich die Entscheidung klar, ich laufe nicht für mich. Das war das Entscheidende. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt was anderes. Habe dann mit Breakdance begonnen. Habe dann dort auch genau denselben Trainingsinput geliefert, bin mit meiner Gruppe sehr, sehr schnell gut geworden. Fast forward mit 17 dann das BMX Flatline-Fahren durch einen Auftritt kennengelernt, was auch meine heutige Passion ist. Und da habe ich mich dann noch mehr fokussiert, weil ich komplett unabhängig war. Und habe dann einfach durch 5-6 Stunden Training am Tag, 7 Tage die Woche es geschafft, nach 2 Jahren Profi zu werden. Und auch dort, so wie du es gerade gesagt hast, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeistertitel gesammelt. Fahre auch nach wie vor aktiv mit, bei Wettkämpfen, wenn sie dann wieder erlaubt sind. Und das ist so sportlich. Mich interessiert es halt immer auch, neue Dinge zu lernen, sie Facetten zu erweitern. Aber BMX ist halt so mein Baby, wo ich halt hängen geblieben bin. Und das Unternehmerische ist tatsächlich relativ simpel und kurz erzählt. Meine Oma kam irgendwann mit 16 zu mir und meinte, Mensch, Raik, nur Sport, das geht ja nicht. Du brauchst einen Plan B. So what? Ich habe ja damals als junger Knopf habe ich ja schon gutes Geld verdient. Ja? Also bei so einem Breakdance-Auftritt, obwohl wir so eine Gruppe waren, wir so 300, 400, 500 € pro Wochenende sind halt hängen geblieben. So, und wenn du sonst so Taschengeld gewöhnt bist, ist das natürlich gut. Wir haben auch keinen Cent davon behalten. Also wir haben es geschafft, das alles einzeln wieder rauszutrimmen, mit welchen Schwachsinnigkeiten. So, dann meinte sie, Mensch, Raik, geh mal los, kauf dir mal ein Buch und dann mach mal was für deine Zukunft. Ich, Buch, hat einen Grund, warum wir beide einen Podcast haben. Lesen ist so semi-geil bei mir. Naja, dann bin ich losgegangen, habe auch ein Buch gefunden, fand das Einband cool, war im Angebot, habe ich gesagt, super, das entscheidet über deine Zukunft, dann hast du das abgehakt. Habe das Buch noch tatsächlich gelesen, es war Beraten und Verkauf von Thomas Live. Da ging es eigentlich um die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Da habe ich gesagt, ey, das ist ja geil. Das sind Leute, die lernen Dinge, bringen die anderen Menschen bei und kriegen dafür sehr, sehr viel Geld. Dachte ich, hä, das ist doch genau das Gleiche wie das, was du sowieso schon machst als Sportler. Ja, da bist du ja auch gleichzeitig Trainer, lernst Dinge und gibst die anderen Menschen weiter. Ja, und da habe ich gesagt, mit 16, alles klar, du bist Unternehmensberater und dann auch wieder voller Fokus. Also ich habe dann wirklich nur Bücher gelesen in dem Bereich, habe Seminare, Veranstaltungen besucht, habe so viele freiwillige Praktikas gemacht. Und ja, andere haben sich in der Kindheit mit Harry Potter und Dragon Ball beschäftigt. Kenne ich nicht, ist vielleicht netter. So, ich habe dann Bücher gelesen wie Die Verschleppung des Gemeindesteuerwesens. Und habe dann eine duale Ausbildung gemacht, als Steuerfachangestellter mit Abitur, habe dual BWL studiert, war bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte und mit 22 sind mein Chef und ich uns ein bisschen ins Gehege gekommen, weil ich deutlich mehr gemacht habe, als von mir verlangt war. Allerdings habe ich weder Vergütung noch Anerkennung dafür bekommen. Ich habe gesagt, so, alles klar, dann machst du es halt auf eigene Faust. Dann habe ich mich mit 22 selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Jetzt bin ich 32. Jetzt Stand heute haben wir ein Team von 48 Leuten, die komplett remote arbeiten, so wie du gesagt hast. Mhm. Wir haben den größten Unternehmer-Only-Podcast im gesamten deutschsprachigen Region, erreichen mehr als 50.000 Unternehmer. Und ja, ich arbeite 20 bis 30 Stunden pro Woche, habe insgesamt mittlerweile mit 13 Einkommensströme. Mir geht's gut. So, Family ist happy, ich bin happy, alle happy und Kunden freuen sich auch. Alles tippitoppi.
Sehr cool. Du hast viele Punkte schon erwähnt, auf die wir sicherlich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Du hast ja eben auch gesagt, so von klein auf irgendwie so aufgewachsen, getrimmt, irgendwie das Ziel Olympia zu erreichen und dann mit 12 so das erste Mal eigentlich so den Traum ja irgendwie nicht verwirklichen zu können. Würdest du sagen, das hat dich auch dann ein Stück weit fast forward geprägt, dass du so früh schon erlebt hast, mal so einen Traum richtig zu verlieren?
Ja, absolut. Also es war für mich bis dahin die härteste Niederlage, weil man muss sich das wirklich mal vorstellen. Ich bin in die Schule gegangen und selbst Grundschule und nach der Grundschule nach Hause den Vorjuranzen in die Ecke geschmissen und sofort zum Training. Und dann bin ich irgendwann abends nach Hause gekommen, habe gegessen, habe geschlafen und dann bin ich morgens wieder in die Schule. Und also es war, der Ablauf war komplett vorbestimmt. Wenn Leute sagen, ja, wie war denn deine Freizeit? Training war meine Freizeit. Alle Freunde, alle Menschen, die ich kannte, waren alle auf der Tartanbahn. Ich kannte nichts links und rechts davon. Und das war ab diesem Tag vorbei. So, das heißt, dieses tiefe Loch, durch das man da erstmal gehen muss, gerade als Zwölfjähriger, ne, man sucht irgendwie Rückhalt, Bestätigung, hatte ich dann halt alles nicht mehr. Und da ist auch, glaube ich, ein Stück weit dieser Bruch entstanden, weil zusätzlich haben sich parallel meine Eltern dann auch scheiden lassen. Das hatte nichts mit meiner Krankheit zu tun. Und dann suchst du halt irgendwie nach Festigkeit. So, Sport war weg, wichtigste Säule in meinem Leben. Eltern waren auseinander, auch wichtige Säule. Und dann fängst du halt an, ein bisschen durchzudrehen. Und es hat lange gedauert, dass ich da angekommen bin, dass ich daraus mehr Vorteile habe als Nachteile. Mhm.
Spannend. Und gerade ich stelle mir jetzt irgendwie, ja, so, wenn du dann noch so zwei Elternteile hast, die so auch auf Leistungssport und Leichtathletik gepolt sind, die dann irgendwie plötzlich sagen, oh, Rai kann jetzt nicht mehr Olympiasieger werden, dass das vielleicht auch ja da ein Stück weit so eine Herausforderung ist, dann damit irgendwie umzugehen.
Absolut. Also man muss ja wirklich sagen, auch meine Eltern haben so ihre Päckchen natürlich zu tragen gehabt. Und das lebt natürlich in den Kindern weiter. Ja? Also man musste mal selber vorsichtig sein, ich bin jetzt auch Vater und musste da auch ein Stück weit mit meinen Themen aufräumen aus der Vergangenheit, weil du adaptierst das ja alles nur so. Und dieser Leistungsgedanke, also meine Mutter war wirklich so, ich bin meine persönliche Bestzeit gelaufen. Also sagt, ja, schön und gut, persönliche Bestzeit, aber die hätte ja noch mal ein paar Sekunden schneller sein können. So, das war mein Lob. So, und wenn du das gewöhnt bist, so auf Erfolg gepeitscht zu werden, ja, auch teilweise im ungesunden Maße, da passiert halt viel mit dir. Und wie gesagt, das ist Fluch und Segen, aber meine persönliche Erfahrung ist aus allen Unternehmern, die ich kennengelernt habe, du brauchst diesen Knacks, um irgendwie auch beständig dein Ding machen zu können. So. Und irgendwann checkst du halt, okay, für wen mache ich das, wie mache ich das? Und dann muss wieder Ruhe reinkommen. Mhm. So. Diesen Punkt muss man halt erwischen.
Cool. Du hast ja dann auch schon eben gesagt, bist dann Richtung Breakdance gegangen, was ich irgendwie auch eine coole Entwicklung finde von Leichtathletik zu Breakdance. Aber was Jan vor allen Dingen spannend finde, ist, habe ich bei dir auch auf der Seite mal gelesen, du warst ja 19, als du so dann so diese Extremsportgruppe gegründet hast und dann auch echt schon für echt große Brands gearbeitet hast, irgendwie Audi, Ferrero und hast noch ein paar andere Beispiele. Wie ist das so, wenn man mit irgendwie 18, 19 ja, plötzlich für so riesen Brands arbeitet? Haben die dich ernst genommen? Hast du irgendwie dadurch, dass du in so einer Nische warst, so dein Standing gehabt? Wie kannst du dich daran noch zurückerinnern?
Also man muss mal sagen, das ist natürlich ein Prozess gewesen. Vorteil war, ich war schon immer ziemlich gut im Quatschen. So, also ich habe das jetzt nur zum Beruf gemacht. Und als ich mit 12 im Breakdance angefangen habe, da war natürlich schnell die Frage, ey Jungs, wie können wir eigentlich mehr machen? So, was ist der nächste Schritt? Ja, Auftritte. Alle anderen Breakdance-Gruppen machen Auftritte. Natürlich. Ich bin ja immer sehr naiv bei solchen Sachen. Da machen wir halt auch Auftritte. Wie kriegen wir denn Auftritte? Ja, du musst Leute anrufen. Ja, wie rufen wir Leute an? Ja, geh irgendwie hin und nimm mal ein Telefonbuch. Gab's damals noch. Dann haben wir ein Telefonbuch aufgemacht, Kleinstadt Neubrandenburg, dann ging's los. Dann habe ich A wie Aaron angerufen und war bei Z wie Zebra, war ich dann durch. Und dann haben wir die alle durchgeklingelt und klassisch Kaltakquise am Telefon gemacht. Und so arbeitest du dich natürlich hoch. So, und auch da, sportlicher Ehrgeiz. Okay, beim nächsten Mal nehmen wir nicht die Hinterhofsklitsche, wo wir was machen, sondern soll das halt das Autohaus sein. Nach dem Autohaus kommt dann, weiß ich, die große Firmenfeier. Und so hat sich das hochentwickelt. Und mit 19, also so wie du es gerade gesagt hast, ja, wir haben für Auftritte teilweise fünfstellige Budgets bekommen für, das muss man sich mal überlegen, so einen 15-minütigen Auftritt. Ja, also ich war schon früh auf dieses 15-Minuten-Thema getrimmt. Und also die haben mich schon sehr ernst genommen, weil ich die Gespräche gewöhnt war. Ja, also die konnten mir halt nichts erzählen. die haben natürlich die Fragen gestellt aus der Marketing, ja, wie ist denn das Showkonzept, bababab. Dann haben die uns von uns Portfolio bekommen, 12-Seiter PDF, mega geil aufbereitet, Pressefotos, Modelsachen, bababab, alle Zahlen, Daten, Fakten. Und dann hatten die auch keine Fragen mehr. Also waren die ersten, die auch in Deutschland rausgegangen sind, die Breakdance, BMX und Parkour kombiniert haben. Und dadurch waren wir auch einzigartig, weil sonst haben die 3 gebucht. Bei uns gab es dann quasi 3 in 1 und wir waren dann quasi auch sogar noch günstiger als 3. Und dann haben wir gesagt, ja geil, machen wir. So, und ey, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also was wir da erlebt haben, ja, war gut als Jugendlicher. Ein bisschen Realitätsverlust hierunter, aber hat Spaß gemacht.
Und trotzdem bist du ja heute nicht professioneller Breakdancer. Wie kam dann so der Switch, dass du da rausgegangen bist und dann so die richtige Unternehmerkarriere, wie du sie dann heute hast, gestartet hast? Also es war sicherlich so ein Grundstein auch, ne? Ja. Aber dass es thematisch dann sich verändert hat?
Also es hat sich, wie gesagt, immer ein Stück weit parallel entwickelt, weil mit 16 für mich war das dann halt klar. Oma hat gesagt, der Trainer höre ich, ja, mach das und dann mache ich das halt auch. Ja, da gab es für mich halt nicht, da wird rumgemeckert, sondern du ziehst das halt durch. So, und dann habe ich das gemacht und hatte, wie gesagt, Praktikas gemacht. Also ich war bei Boston Consulting, Big Five, alles, ich habe alles gesehen und habe dann immer festgestellt, okay, Mittelstand ist so eher mein Ding. Und ich hatte ja durch die ganze Telefonakquise und wen wir alles angehauen haben und sowas, hatte ich auch viel Kontakt zu Unternehmern. So, und die haben uns halt auch manchmal gefragt, ja, ihr macht doch hier dieser Social Media, ja, könnt ihr da mal was sagen. So. Und so hat das nach und nach alles angefangen. Und es war so mit ungefähr Mitte 20, wo ich dann halt für mich auch eine Entscheidung treffen musste, ey, wie lange kannst du das auf dem Niveau noch machen? Und wie gesagt, es war echt ein bisschen realitätsfremd, weil ich bin teilweise hingefahren, wir hatten einen Modeljob, so Sportmodel-Geschichten hat eh keiner einen Plan von. Ja, du musst nicht gut aussehen, du musst was können, das war der Unterschied. Dann bin ich da rein, 2 Stunden gearbeitet und dann habe ich dafür 4.000 Euro bekommen. So, und dann sage ich, ein relativ guter Stundensatz. So, wenn du das 2-3 Mal im Monat machst, nochmal, ja, also ja. Wo...
Gerade als 20-Jähriger und
19-Jähriger. Genau, so, also ich kam mir schon fast vor wie so ein kleiner Fußballer, so, oh, ich bin der Schönste. Und dann hat mein Umfeld dann aber auch gesagt, ey Raik, ne, halt mal einen Ball flach, weil das würde nicht ewig so gehen. Eine Verletzung, du bist raus aus dem ganzen Ding. Und das hatte ich aber zum Glück bis dahin schon verstanden. Und dann war halt das Switch, dass ich gesagt, okay, Sport wird zwar immer deine Passion sein, aber es darf nie deine Haupteinkunftsquelle sein. Du musst parallel was aufbauen. Und dann ging es halt immer mehr in diesen Shift rein, dass ich mehr Unternehmensberatung gemacht habe. Und ja, also heutzutage muss man sagen, ich drehe immer noch so 10, 15 Stunden die Woche, arbeite aber mittlerweile auch 20 bis 30 Stunden. Also insofern hat sich das ein bisschen mehr in Richtung Arbeit verschoben.
Aber maßgeblich dann im BMX-Segment,
ja, oder auch, genau,
noch Breakdance.
Genau, also Breakdance habe ich vor, bisher 5, 6 Jahren habe ich da nahe gegangen, weil du wächst da halt auch so ein bisschen raus. Ja? Also wer sind die Breaker? Das sind halt irgendwie so junge Typen, gerade auch als ich dann hier nach Hamburg gekommen bin. So. Und da habe ich mich irgendwie nicht mehr so mit identifizieren können, ja, weil du sprichst dann, nachmittags sprichst du mit Unternehmern und vormittags machst du dein Training mit den Jungs und sagst, pff, für die ist Breakdance halt so das Einzige, ja, die haben keinen Plan B und keine Alternative. Für mich war das aber nur Plan B. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ist es das noch? Ja, und dann beim BMX-Fahren war es egal, weil da war ich immer für mich. Also als BMX-Fahrer bist du wirklich so der einsame Wolf auf weiter Flur und du musst dein Ding halt durchziehen, egal ob jemand hinguckt oder nicht. Und das war für mich aber auch der Motivator. Es ging nur noch um mich. Ich musste mich an keine Gruppe halten, keine Zeiten, gar nichts. Ich habe mittlerweile in meinem Apartment, wo ich wohne, habe ich eine Tiefgarage, wo ich trainieren kann. Nur deswegen habe ich das Ding. Ja, das, wenn irgendwie Wetter komisch ist, gehe ich runter, 24 Sekunden Anreiseweg, ziehe da mein Training durch. Das ist so die Effizienz, die ich liebe und suche. Ja. Und das war, glaube ich, der große Shift, zu sagen, okay, Sport ist es und kann es nicht sein in der Zukunft. So, und jetzt, egal ob als Unternehmer oder Sportler, ich kann mich aus allem rausziehen. Ich muss nichts mehr machen.
Ja. Was ich beim BMX-Fahren so spannend finde, ist, dass es, also ja, wenn man jemandem zuguckt, der das echt drauf hat, dann sieht das so leicht aus irgendwie. Aber es ist ja so ein Sport, der unfassbar kleinteilig ist und auch so, also ja, sehr, sehr langsame Lernfortschritte hast, weil du halt immer wieder so in dieses Thema reingehen musst. Ja? Ja. War dir das so bewusst, als du damit angefangen hast, dass das so ein extrem langatmiger Weg ist, richtig gut zu werden?
Ja, also Leiden war ich ja gewöhnt und ganz, ganz kleine Entwicklungsschritte. Also das muss man wirklich sagen, ich kenne niemanden, der freiwillig mit BMX Flatland anfängt. Also muss man wirklich sagen, weil es gibt so Leute, die sich über Rampen schmeißen, BMX Flatland, für die, die es nicht kennen. Also A, einfach mal bei YouTube meinen Namen eingeben, so dann seht ihr, was das ist und was das bedeutet. Und das heißt ja wirklich, dass du nur in der flachen Ebene Tricks machst. So wie du schon gesagt hast, dieser Weg dahin dauert zu unendlich lang. Kann man sagen, Raik, du bist doch bescheuert, dass du sowas machst, weil es gibt doch Sachen, da kannst du viel schneller und mehr und bababab. Aber das war für mich genau das Interessante. A, weil es nur ganz, ganz wenige Menschen können und auch auf diesem Niveau das abzuliefern. Und, da muss man auch wieder sagen, ich hatte halt einen sehr, sehr guten Trainer und Mentor damals, als ich angefangen habe. Der hat halt mich immer negativ gepult und auf sowas springe ich halt einfach an wie ein Klappmesser. Ja? Dann haben wir gesagt, Raik, wenn du den Trick kannst, dann bist du ein richtiger BMXer. Ich konnte den Trick nach einem Monat. Nee, Raik, also nee, wenn du den Trick kannst, dann bist du ein richtiger BMXer. Auch da, ich wollte immer wieder dazugehören. Ja. Habe ich aber nicht. Ja, und ich konnte nachher die ganzen Tricks. Und nach anderthalb Jahren war das erste Mal, dass ich in einem Wettkampf vor ihm war. Und dann hat er gesagt, Raik, und genau deswegen habe ich dir immer in den Arsch getreten. Weil sonst hättest du es nicht durchgezogen. So, und ja, wie gesagt, da funktioniere ich ein bisschen asynchron, aber bei mir hat es geklappt. Die Rechnung ist aufgegangen und bin ich ihm unendlich dankbar für, dass er das gesehen hat. Mir muss man eher in den Arsch treten, anstatt mich zu streicheln.
Ja, sehr cool. Du hast ja eben schon gesagt, dass so dein Ratio von Arbeit und Sport mal so ein bisschen vorgestellt und dann kommt ja auch noch ja, Familie etc. dazu und wenn man dir so zuhört, was du alles machst, dann frage ich mich immer, wie macht er das eigentlich in so kurzer Zeit? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so dein Alltag strukturiert ist? Also du bist ja irgendwie 48 Leute überall auf der Welt verteilt. Wie fängt man da an und wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, ich brauche ja die Leute eigentlich gar nicht vor Ort, ich suche mir die jetzt irgendwo, Hauptsache die machen ihren Job und mein Ziel ist es, oder beziehungsweise dein Ziel ist es, so wenig Aufwand wie möglich, so größter Output wie nur irgendwie, so wenig Aufwand wie nötig, so viel Output wie möglich, so rum. Ja. Wann kam so dieser Gedanke und wie setzt du das heute um?
Also bei mir ist tatsächlich alles aus diesem Sport heraus entwachsen, ja, also es hat, wie gesagt, lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, Unternehmertum muss die Nummer eins werden. Und deswegen war immer die Frage, okay, was kann ich machen? Auch als ich in der Ausbildung war in der Uni, hat das schon angefangen mit dem, wie viel muss ich leisten? Mein Ausbildungsbetrieb damals zum Beispiel als Steuerfachangestellter. Ich habe den danach ausgewählt, dass er dicht möglichst am Skatepark dran war, wo ich immer trainiert habe. Und ich bin hingegangen und habe mir ein Ultimatum gesetzt. Ich habe gesagt, ich fange hier an, ich werde der Beste im gesamten Team werden, aber ich habe eine Bedingung. Ich arbeite von 7 bis 15 Uhr straight 8 Stunden durch, ohne Pause, damit ich 15.30 Uhr im Skatepark sein kann. Sollte irgendwann mal meine Leistung nicht passen, können wir das nachverhandeln. Aber das ist meine Bedingung, ansonsten starte ich hier nicht. Auszubilden, ja. Also eigentlich hätte ich denen Arsch kriechen müssen. Ich hab das nicht verstanden. So, und dann haben wir das durchgezogen. Und es war top. Der hat nachher gesagt, Raik, das ist so geil und ich bezahle den Steuerberater und wir machen das. Also ich habe gesagt, nee, das ist es nicht so. Nur Gesetztexte wühlen geht nicht. Studium wieder genau das Gleiche. Duales Studium, selbstfinanziert. Auch, ey, alle gelernt und wie bescheuert und ich muss eine 1 und 1,3 mal Arbeitgeber. Für mich war nur wichtig, ey, das, was ich im Studium lerne, das muss ich irgendwie meinen Kunden beibringen können. Ja, wenn es um Controlling ging, keine Ahnung, wer das ist, ist vielleicht auch ein richtig cooler Typ. Und dann habe ich das verstanden und dann ging es halt los zum Kunden hingelaufen. Also, ey, ich habe was Neues gelernt. Warte, ich lese das mal ab und dann machen wir das bei dir. So war halt mein Konzept. Und dann habe ich da halt meine 3 geschrieben oder meine 2, hast du nicht gesehen. War mir aber egal, weil ich es für mich gemacht habe. Und da ist diese Idee entstanden und dann immer war, ey, hier sind ganz viele Studenten, die haben irgendwie auch Bock, was zu machen. Ey, lass sie doch zusammenkippen und wir machen eine Unternehmensberatung aus den Studenten heraus, weil ist ja eigentlich alles da. Und dann habe ich mir jetzt, okay, Teamaufbau und das klappt alles ganz cool und macht Spaß, aber die wollten immer ganz, ganz viel machen, um halt was zu machen. Da habe ich gesagt, nee, ich will möglichst wenig machen und viel erreichen. Und dann war halt die Frage, okay, wie kann ich es schaffen? Und diese Idee ist tatsächlich im Studium entstanden, dass ich nicht mehr zum Kunden fahren muss. Weil eine Unternehmensberatung legt ja eigentlich mal davon, dass sie so gut ist, dass sie am nächsten Tag wiederkommen darf. Also wo ich sage, irgendwie widerspricht das doch der Hilfe eigentlich. Ja. Und da habe ich gesagt, ey, ich will so gut sein, dass der Kunde von mir meine Werkzeuge bekommt und mich danach nicht mehr anrufen muss, weil er happy ist. So, und das haben wir weiterentwickelt und immer weiter. Und jetzt ist es so, also ich habe ganz, ganz viele meiner Kunden, auch der engen Kunden, die ich jetzt direkt im Mentoring betreue, die habe ich noch nie gesehen. Also ich habe neulich mal geguckt, dass knapp 70% der Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe auf Kundenbasis, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Hat trotzdem für beide Seiten geklappt. Vielleicht beantwortet das so ein bisschen die Frage, für mich ist halt echt immer die Frage, wie kann ich mich aus einem System herausziehen? Für mich ist das beste Beispiel ist eine Fabrik. Ja, ob die Kloschüsseln herstellen, Sardinen, Kopfhörer, völlig egal. Derjenige, dem die Fabrik gehört, der kennt doch keinen einzigen der Produktionsschritte. Der schmeißt vorne irgendwas rein, dann hat er seine Fabrik und dann kommt hinten was raus. Im Zweifel gehört ihm der Schlüssel. Aber der schließt ja auch nicht auf und zu. So, und so, finde ich, sollte man sich als Unternehmer grundsätzlich aufstellen, dass du nicht der Engpass in diesem System bist. Und wenn man so ein Unternehmen betrachtet, dann hast du relativ viel Freizeit.
Wie? Das stimmt, ja. Wie hast du die 48 Leute gefunden? Also gerade wenn man irgendwie weltweit Personen hat, die für einen oder mit einem arbeiten. Wie findest du die?
Also zum einen muss man sagen, Podcast sei Dank, viele Leute, wenn ich jetzt in Interviews bin oder auch selber Folgen mache, finden das irgendwie auch cool, ja, so wie ich sage, weil ich bin das so 100%. Ja. Also ich sitze jetzt hier, die Leute sehen das ja nicht, in kurzer Hose, Flipflops und ein Hemdchen an und so renne ich aber auch den ganzen Tag rum. Also ich muss mich dafür nicht verstellen. Und diese echte Art zieht halt auch Menschen an, die genau das suchen, die diesen Freiheitswillen haben. Und also dein Podcast ist ja dafür auch prädestiniert, ja. Es geht um Freiheit. Und bei uns gibt es keine Deadlines. Bei uns gibt es nicht, du musst das dann und dann machen. Es gibt keine festen Arbeitszeiten. Brauchen wir nicht, ja. Für uns ist eine Sache entscheidend. Das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis kommt, ist es egal, ob es mal länger dauert, aber wieder sportlicher Anreiz dabei. Je schneller du bist, desto mehr Zeit hast du. Und wenn du mal länger brauchst, dann musst du halt die extra Trainingsstunden in Kauf nehmen. Aber dann ist es auch okay. Und deswegen sind über den Podcast viele gekommen. Mittlerweile habe ich eine Head of VA, so nenne ich sie liebevoll. Die rekrutiert halt ganz fröhlich für uns. Ja, also die geht halt raus, geht in die ganzen Gruppen rein. Und muss so eine Sache dazu sagen, ich habe nicht einen einzigen Festangestellten. Und jetzt kann man sagen, dann sind das ja gar keine richtigen Mitarbeiter. Richtig, sind Mitstreiter. Weil ein Festangestellter gibt ein Stück weit seine Verantwortung mit dem Gehaltscheck ab. Das heißt, wie weit kann denn jemand, der fest sein Geld bekommt, unabhängig von seiner Leistung, dafür gerade stehen und auch haftbar gemacht werden, was das Ergebnis ist, was produziert wird. Mhm. Und da habe ich gesagt, diesen Schritt will ich nicht gehen. Deswegen bilde ich unter mir Geschäftsführer aus, die wiederum Teams haben. Und ich kenne von diesen 48 Leuten, kenne ich genau 15 Menschen. Alle darunter, mit denen habe ich auch nichts zu tun. In meinem Grafikteam arbeiten, ich glaube, 6 oder 7 Menschen. Ich kenne meine Alex, meine Hauptgrafikerin, mit der bespreche ich alles. Die ist in allen Teamcalls dabei, die Ebene darunter. Damit habe ich nichts zu tun. Das würde für mich auch zu viel werden. Sie kriegt von mir aber alle Werkzeuge, um diese Person führen zu können. Und diese ganzen Kosten, die kommen natürlich irgendwann oben bei mir an. Aber damit habe ich als Person nichts mehr zu tun. Und dann, wie gesagt, kriegen wir regelmäßig über Instagram und LinkedIn, hast nicht gesehen, Leute, ey, ich finde das cool, was kann ich bei dir machen? Und wenn jemand sagt, ey, ich kann Performance-Marketing, ich kann das und das, alles klar. Was kannst du konkret? Kannst du deine Verantwortung so widerspiegeln, dass es auch ein Ergebnis bringt, dass wir messen können? Okay, gut. So, dann gibt es halt die Chance, 4-wöchiges Praktikum bei uns zu machen. Und wenn die Leute dann zeigen, dass sie liefern können, dann unterhalten wir uns, wie es weitergeht. Mhm. So, und so ist der Einstellungsprozess relativ simpel. Und wie gesagt, wenn wir gezielt Leute suchen, wird auf den Knopf gedrückt und die digitale Nomadenlandschaft, die wächst gerade wie verrückt. Und da sind solche Juwelen dabei. Also wie viele alleinerziehende Muttis habe ich jetzt im Team? Ja? Also die können quasi in diesen festen Angestelltenstrukturen, können ihre Arbeit nicht ausführen, aber es sind Koryphäen in dem, was sie machen. Ja. Und ich gebe denen die Möglichkeit, dass die mit ihren Kids genau das machen können, was sie machen will. So, die arbeitet, wann sie will, wie sie Zeit hat. I don't care. So, und die Ergebnisse sind Wahnsinn, weil die Leute dann es auch viel mehr aus freien Stücken und aus Wertschätzung machen.
Total. Ja, ich glaube, das ist ja, du hast eben schon gesagt, das ist ja auch genau das, was ich immer versuche zu predigen und zu sagen, ja, dass die Arbeitswelt einfach flexibler werden muss, weil wir dann auch die Talente wesentlich besser in den Vordergrund schieben als das gesamte Unternehmenskonstrukt. Würdest du sagen, dass es eine realistische Chance gibt, dass Unternehmen in Zukunft nur noch oder in großen Teilen so arbeiten, wie du es tust?
Also bei dir und mir ist ja so, dass Corona uns ja massiv in die Hände gespielt hat. So, und erstmal war mal so, ja, aber wenn ich meine Mitarbeiter nicht sehe, wenn ich sie nicht kontrollieren kann, dann machen die ja auch nichts. So, und jetzt hat das Homeoffice uns bewiesen, oh, das Gegenteil ist der Fall. Die ganzen Studien haben ja auch gezeigt, dass die Leute eher mehr als weniger arbeiten. So, das heißt, man muss die Leute auch eher so ein bisschen steuern und reglementieren in dem, was sie tun. Und also das sind halt alles alte Glaubenssätze. Also sorry, ich kann keinen ernst nehmen, der mir sagt, ja, du musst als Chef hinter deinen Mitarbeitern stehen. Kompletter Schwachsinn. Wenn du so eine Arbeitsstruktur hast, sorry, dann bist du 1800, ja. In der Fabrik damals, da war das so, ja, klassische Manufakturarbeit. Aber doch nicht im 21. Jahrhundert. Die Leute wissen, was sie zu tun haben. So, und deine Aufgabe als Unternehmen ist es nur, dass du die besten Leute zusammenbringst, die als Team funktionieren. Und du als Unternehmer musst einfach nur eine Sache verstehen. Du hast keine Ahnung von irgendwas. Ja? Du musst nett zu den Leuten sein, gib denen das, was sie von dir brauchen. Und mehr musst du nicht machen. Das ist deine Hauptaufgabe. Weil, dass du irgendwelche High-End-Geschichten in deinem Unternehmen machst, das geht nicht. Das ist unmöglich. Dafür gibt es die Spezialisten. Und wenn du dir da die Besten raussuchst und nett zu denen bist, dann lass die doch machen, was die wollen. So, und also ob das jetzt in der IT-Branche ist, wo das schon Common Sense war, was für Unternehmen lernen wir mittlerweile kennen, die umstrukturieren. Also für mich ein sehr geiles Beispiel ist Shopify. Die haben wie knapp 6.000 Angestellte. Die haben gesagt, wir werden alle unsere physischen Büros werden wir auflösen, werden ausschließlich remote arbeiten. Die haben 6.500 Leute. Ja? Und das finde ich, das ist doch mal ein Move. So, weil wie viel Freiheit bedeutet das? Wie viel Ressource wird dann freigesetzt? Und unternehmerisch, ich will jetzt hier nicht irgendwie die BWL-Keule schwingen, aber wenn du diese Mietkosten jetzt reduzierst und die Leute im Homeoffice lässt, was sie übrigens auch steuerlich absetzen können, Alter, was du an infrastrukturellen Fixkosten sparst. Ja. So, und dadurch kannst du Renditen erzielen. Macht, wie ihr wollt, ja, aber wundert euch nicht, wenn andere Leute an euch vorbeiziehen.
Ja. Sehr spannender Punkt, das wollte ich gerade auch fragen, ob du glaubst, dass, und da gibt es ja ein paar andere Beispiele noch, Twitter hat ja auch gerade, nicht ganz, aber die haben ja auch gesagt, große Teile werden lebenslang jetzt im Homeoffice arbeiten, wenn sie, solange sie für Twitter arbeiten. Quora, ein anderes Unternehmen aus den USA auch gerade. Aber glaubst du, dass es so einfach ist, dass Unternehmen von heute auf morgen jetzt sagen, so alle arbeiten von zu Hause, weil ich, also du hast ja deine Struktur von Tag 1 so aufgebaut und auch im Kopf gehabt, ich will keine festen Leute haben, die irgendwo in mein Büro kommen, wo wir täglich irgendwie zusammensitzen und arbeiten. Aber das war von Anfang an dein Gedanken. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn so ein Unternehmen mit 6.000 Mitarbeitern, gut, jetzt Shopify ist ein Tech-Unternehmen, ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber ja, reden wir mal über einen klassischen deutschen Mittelstand, wenn die jetzt sagen, so liebe Leute, ab morgen alle Homeoffice für immer, wir lösen unsere Büros auf. Glaubst du, das kann funktionieren?
Die Frage ist einfach, wie sehr lebst du es vor? Also ich sag mal gerade Mittelstand, deswegen arbeite ich so gerne mit Mittelständlern zusammen. Wenn du es vorlebst als Chef und zeigst, dass es funktioniert, dann wird dein Team nachziehen. Du musst natürlich die Infrastruktur dafür stellen. Ja? Also klar brauchst du neue Technologie, du brauchst neue Kommunikationssysteme, bababab. Aber nochmal, die Leute müssen ja gar nicht alle jetzt von jetzt auf gleich ins Homeoffice und für immer da bleiben. Also für viele ist dieser soziale Kontakt auch wichtig. Also das fast 50-50 von den Leuten, die brauchen das, ja, jemanden an der Kaffeetheke zu treffen und die anderen sagen, I don't care, so High Five reicht auch aus. So, und das kann auch aus der Ferne sein. Was ich denke, was einfach das Wichtige ist, grundsätzlich den Wunsch der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Einfach mal im nächsten Teammeeting das aufs Tableau bringen und sagen, okay, wer von euch hat Bock, einfach mal mehr aus dem Homeoffice zu machen? Wie viele Stunden braucht ihr? Was wäre passend für euch? Und wie viele Leute, gerade hier in Hamburg, finde ich es krass, Arbeitswege. Ja, also ja. Es gibt Leute, die teilweise 1,5 Stunden one way fahren, ja, um im Büro zu sein. Pro Tag. Pro Tag sind 3 Stunden Reisezeit weg. Ey, da kannst du mir nichts erzählen. Diese Leute sehnen sich nach einer Lösung, dass dein Laptop steht. Und ich persönlich kenne ganz, ganz wenige Berufsfelder, wo man nicht etwas so steuern kann, dass zumindest Teile der Arbeit auch von zu Hause aus erledigt werden können. Ja. Und klar, Manufakturarbeit, du musst irgendwas anfassen, aber auch dort gibt es Schichtmöglichkeiten, man kann die Sachen etwas flexibler machen, man kann mehr auf Teilzeit gehen und die Leute es aus der Vollzeit entlasten. Die Fixkosten bleiben dann eh die gleichen für einen Unternehmer. Also insofern finde ich es ganz, ganz wichtig, einfach zu sagen, ey, was will mein Team haben? Und dann mach das nochmal. Als Chef frag dein Team, was die haben wollen und gib es denen. Als Unternehmer, was machst du? Du fragst erst deinen Kunden, was der haben will und dann gibst du es ihm. Und dann musst du dein Team fragen, was wollt ihr? Und dann gibst du es denen und dann fragst du dich selber, ey, was will ich eigentlich haben? Und dann machst du es. Ja. So, es hört sich so simpel an, aber die Leute vergessen es immer wieder. Und deswegen, ich werde wahrscheinlich ewig Beratungsmandate haben, weil genau bei diesen Fragen helfe ich dann, wie gehst du da auch infrastrukturell ran? Wie kannst du so einen Prozess umbauen? Und es ist nicht so kompliziert, wie die meisten Leute denken.
Ja. Infrastrukturen und Tools ein gutes Stichwort, weil so wenn man mit dir zu tun hat, dann wirkt so alles komplett ja, durchoptimiert und strukturiert, irgendwie einen Termin online ausgewählt, was jetzt mittlerweile ja ziemlich gängig ist, aber auch so das alles, was danach kommt, irgendwie dann ja Follow-up und so weiter. Also es ist sehr, sehr durchstrukturiert. Gibt es da so, wenn ich jetzt irgendwie auch als Freelancer oder auch als Unternehmer, wenn ich irgendwie so meine ersten Schritte machen will, hast du da so einen Tipp oder einen Tooltipp, wie ich irgendwie am besten anfange, mal so darüber nachzudenken, Dinge anzufangen, zu automatisieren und zu optimieren?
Absolut. Also das Beste ist halt wirklich, sich mal hinzusetzen und sich aufzuschreiben, was sind die 10 häufigsten Dinge, die jeder macht. Ja, also wie gesagt, egal ob als Unternehmer, Angestellter oder als Selbstständiger, setz dich mal hin und schreib dir mal die 10 Dinge, jetzt sind wir im Berufskontext, was machst du den ganzen Tag? Und dann guckst du einfach, was davon bindet die meiste Zeit. Ja, also machst du quasi eine Tabelle, links schreibst du hin, welche Tätigkeiten sind das, dann rechts davon guckst du, wie viel Zeit kostet das und jetzt kommt die wichtigste Spalte, was davon nervt dich am meisten. Mhm. So, und bei mir zum Beispiel, mich hat Terminabstimmung genervt. Also, ja, wann kannst du? Kalender hier, Kalender da. Da zu telefonieren, sorry, fand ich einfach saudämlich. Deswegen habe ich gesagt, wir machen das jetzt ganz einfach. Bei mir gibt es feste Blöcke. Interviews sind immer montags. Egal, ob ich sie gebe oder ob ich entsprechend selber Interviews führe. Wenn du dich mit mir treffen willst, dann geht das nur von dienstags bis freitags von 12 bis 13 Uhr. Stammlokal. Ist fest. So, da buchst du den Termin, wann du Zeit hast. Ich finde das eher wertschätzend, dass ich sage, du kannst über meine Zeit entscheiden. Schau bitte erst, wann du kannst. Ich gebe nur einen gewissen Rahmen vor, der für mich passend ist. Und dadurch ist es halt simpel. Und ich bin wirklich Untergebener meines Terminkalenders. Also vielleicht eine Empfehlung, reikane.de/180. Das ist die Folge, wo ich meine komplette Wochenstruktur zum Nachahmen teile, wo ich mit runterladbarem Guide. Und das einfach zu leben, einfach zu sagen, ey, ich werde Untergebener meines Terminkalenders. Und das, was mich am meisten nervt, dafür gibt es Werkzeuge. Die gibt es überall. Ja, ja. Und ob es jetzt Grafikarbeiten sind, ob es jetzt Buchhaltungstätigkeiten sind. Also ich bin teilweise erschrocken, wie viel Automation wir mittlerweile haben. Aber ich finde es geil. Und wir sind halt auch wirklich so ein bisschen das Versuchskaninchen. Wir probieren das alles aus. Ja, und mit dem Finanzamt muss ich jetzt neulich auch reden, muss sagen, ja, da ist unsere Automation mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da gab es außerdem Doppelbuchung. Ja, wir müssen viel Steuern nachzahlen, für euch ist das ja gut. Ist okay, nehme ich in Kauf. Das haben wir gelernt und dann können wir das unseren Kunden wiederum anders weitergeben. Aber am Ende des Tages mache ich nichts anderes, als mir mein perfektes Unternehmen zu schaffen. Und das, was funktioniert, das, was Proof hat, das gebe ich an meine Kunden weiter. Und dadurch werden die so viel schneller, weil solche Sachen, so Buch hat uns eigentlich das geilste Beispiel. Ja, du musst irgendwie Fahrtenbuch führen oder du musst einzelne Belege abfotografieren und bababab. Gibt's halt alles nicht. Ja, diese Schuhkarton-Geschichte, das ist, brauchst du nicht. So, es geht viel schneller alles. Und solche Tools zu suchen, und sie kosten so wenig Geld. Sie kosten so wenig Geld. Also, du kannst ganze Abteilungen mit ganz, ganz wenigen kleinen Softwarelizenzen kannst du sie ersetzen. Und wie heißt der Podcast? Free Talent. Du kannst Talente freisetzen. Die müssen keine mechanische Roboterarbeit machen. Dafür gibt es Maschinen. Die Leute sollen Menschenarbeit machen, da wofür du Intelligenz brauchst. Und das letzten Endes ist auch mein Ziel. Und deswegen sitzen wir hier zusammen.
Sehr cool. Teil deines Unternehmens ist ja, und du hast ja auch schon ein, zwei Mal erwähnt, ist ja auch der Podcast, der mittlerweile echt echt Reichweite hat. Was ich cool finde, und ich war ja selber auch schon, durfte ja auch schon Gast bei dir sein, dass du das so komprimierst in 15 Minuten, heißt ja am Ende auch 15 Minuten Unternehmerwissen. Wie kam so dieser Gedanke, dass du sagst, ich versuche jetzt mal all das, was ich gelernt habe oder auch on the way lerne, in so einen kurzen Zeitraum reinzupressen und dann eben Leute dazu zu holen, die dazu was zu sagen zu haben, weil es ja schon, ja, also sehr, sehr komprimiertes Wissen ist, ja.
Ja, also ich bin halt ein Mensch, ich bin sehr, sehr schnell gelangweilt und genervt. So, und Wiederholung, das ödet mich halt an, und dann musst du irgendwie gucken, wie kriege ich das hin, dass ich nicht wie ein Schallplattenspieler meinen Kunden immer wieder dieselbe Grütze erzählen muss. Ich war wirklich hart davon genervt. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn ich hier Schallplattenspieler bin für alle, dann kann ich es ja auch gleich aufnehmen. Und tatsächlich, also man mag es gar nicht glauben, die ersten zwei Folgen habe ich im Auto aufgenommen. Ich war wirklich auf dem Weg zu Termin, dann, worum geht's gleich in dem Termin, dann habe ich das einfach in dieses Gerät eingesammelt, habe auch fast einen Unfall gebaut, seitdem mache ich das nicht mehr, Studioaufnahmen. So. Aber das war echt so der Startpunkt. Ich war halt einfach genervt, immer wieder dieselben Kundenfragen zu beantworten, weil, nochmal, die Fragen sind die gleichen, ja, also ich habe keine spezielle Branche, auf die ich spezialisiert bin, keine Größe, mir ist es völlig egal. Für mich ist es wichtig, egal ob jetzt Gründer, Selbstständiger, Unternehmer, alle durchlaufen denselben Kreislauf, und ich arbeite immer mit den Werkzeugen, die bei allen funktionieren. Und diese Idee nach 15 Minuten, also was waren die amerikanischen Vorbilder? Tim Ferriss, Pat Flynn, John Lee Dumas, Lewis House. Alle Podcasts gingen über eine Stunde. Ey, so viel Aufmerksamkeit habe ich nicht. Ja, ich bin ein sehr, sehr kurz frequentierter Mensch. Ich habe eine Aufmerksamkeit von der Stubenfliege. Das ging nicht, habe ich nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, okay, was kannst du denn anders machen? Und 15 Minuten habe ich gesagt, das schaffe ich gerade so selber durchzuhalten. Dann habe ich gesagt, gut, das kann ich vielleicht auch anderen Menschen abverlangen. Dann habe ich gesagt, komm, du legst jetzt einfach, gewohnt, wie früher im Leichterlegstab, legst du den Stoppuhr hin und nach 15 Minuten ist Schluss. Und auch da, ob das jetzt Gäste wie du waren, Frank Thelen, Marcel Jans, René Adler, das war für die alle das kürzeste Interview. Aber, und das ist das Wichtige, wenn so ein Kerl, so ein Kandidat wie Frank Thelen einfach mal in 15 Minuten sagen muss, was ist das Wichtigste, was du den Unternehmer weitergeben kannst, dann kriegst du auch die Essenz, weil dieses Drumherum, alles schön und gut, dafür gibt es Formate, bei mir nicht.
Muss ich jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken, dass ich deine Aufmerksamkeit
verliere. Du merkst ja, ich rede gerne, also insofern, ja, mach mal, hier kommt schon klar.
Verfolgst du mit dem Podcast ein bestimmtes Ziel, also gibt es so, oder ist es einfach mehr so, das Wissen nach außen zu tragen, oder gibt es so ein, also so ein Ziel, du willst jeden einzelnen Unternehmer damit mit erreichen. Gibt es so ein höher gestecktes Ziel, was du damit hast?
Also es gibt viele kleine Ziele. Das Große ist tatsächlich, 1 Million Unternehmer zu erreichen, sie noch besser zu machen. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist ja jetzt irgendwie so ein fiktives Ziel und 1 Million kannst du ja gar nicht messen. Doch, da bin ich wieder sehr data-driven. Ich habe geguckt, wie viele Unternehmen gibt es in der Dachregion. Das sind 3,52 Millionen, die angemeldet sind. Da habe ich gesagt, okay, das kann ja nicht unbedingt das Abbild sein, wie viele Menschen dahinter hängen. Da habe ich da auch nochmal recherchiert, und ungefähr 1 Million Unternehmer kann ich in der deutschsprachigen Region erreichen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum will der das? Weil ich immer wieder sehe, dass egal welchen Unternehmer ich kennenlerne, es werden immer wieder dieselben Fehler gemacht. Und wirklich in einer Konsequenz rennen die Leute gegen die Wand, wo ich mir denke, das Wissen gibt es, aber es ist nicht kompakt aufbereitet. Wenn du sagst, ey, ich will jetzt lernen, wie ich Mitarbeiter führe, guckst du ein YouTube-Video an, guckst du noch eins an, aber was ist für dich das Richtige daraus? Deswegen hole ich mir Experten wie dich, die das mal kurz und knackig darstellen. Wie aus dem Buffet hast du dann das Wissen von diesen Menschen? Und wie viele Unternehmer musste ich tragischerweise kennenlernen, die es nicht geschafft haben? Und mit nicht geschafft meine ich nicht, dass sie es nicht hingekriegt haben, ihr Unternehmen vernünftig zu führen, sondern für die wirklich buchstäblich Ende war. Und ich musste, wie gesagt, leider Menschen sehen, die sich das Leben genommen haben, weil sie die unternehmerischen Herausforderungen, die privaten Herausforderungen nicht gelöst haben. Wenn du das nicht nur einmal, sondern zwei oder drei oder viermal erleben musst, wo du sagst, Alter, hätten wir mal gesprochen, hätten wir mal telefoniert. Das ist so, weißt du, du hast ein Heilmittel, aber die Leute wissen es nicht. Und deswegen ist es für mich wirklich die Passion, so viele Unternehmer wie möglich zu erreichen, weil das Wissen, es ist da. Ich erzähle nichts Neues. Ja. Offensichtlich nur so kompakt, dass es mehr Leute greifen können. Das ist das Ziel dabei.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, ich glaube, ja, dadurch, dass du halt mit sehr, sehr vielen Unternehmern sprichst und eben die Plattform wie den Podcast, aber auch die Beratung hast, um mit denen in Kontakt zu treten, wenn auch nicht persönlich, aber die Reichweite letztendlich zu haben, würde ich jetzt denken, dass du einen relativ guten Einblick so in die Unternehmerszene auch hast. Was ist so aktuell dein Gefühl? Wie ist so die Stimmung in der aktuellen Corona-Zeit und mit der Krise umzugehen? Ist das Sorge, Realismus, ja, du hast ja auch, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, auch mal relativ schnell, als das ganze Thema kam, so eine Hilfeplattform ins Leben gerufen, wo du eben auch nochmal Wissen bündelst. Wie siehst du die Stimmungslage aktuell?
Durchaus positiver, als die meisten Leute sich eingestehen wollen. Also ich habe jetzt selber in meiner Zeit als Unternehmensberater habe ich über 1000 Unternehmen in der Hand gehabt. Also so wie du schon sagst, ich habe einen sehr, sehr breiten Überblick über Branchen, Größen, Formen, Farben, hast du nicht gesehen. Und das, was ich immer wieder fröhlich feststelle, ist, gerade der Deutsche, ja, der ist ja auch so ein kleiner Pfennigfuchser und muss Sachen immer besonders gut machen. Aber wenn die Kacke am Dampfen ist, dann sind wir auch kleine Innovationsschweinchen. So, und das finde ich halt einfach geil, was für geile Konzepte entstanden sind. Deswegen, ich persönlich bin super dankbar für diese Krise, dass Deutschland mal wirklich hart eins in die Fresse gekriegt hat. Weil daraus werden so geile Sachen entstehen. Natürlich habe ich irgendwie auch Mitgefühl mit den Menschen, die jetzt ihren Job verlieren. Ja, Lufthansa, etc. Das sind viele Menschen sind jetzt das erste Mal in so dieser Notlage. Aber wie viele geile Unternehmen sind nach dem Krieg geboren worden in einer wirtschaftlichen Notlage? Ja? Die goldenen 50er Jahre. Das hat ja alles seinen Ursprung. Und deswegen, ich muss sagen, insgesamt bin ich extrem positiv gestimmt, weil die Politik hat ihr Bestmöglichstes getan im Rahmen ihrer Möglichkeiten, um Unternehmern jetzt Rückhalt zu geben. Das ist deutlich mehr als sonst gemacht wurde, muss ich auch ganz klar sagen. Und jeder Unternehmer hat jetzt verstanden, okay, das wird jetzt nicht mal gleich morgen vorbei sein. Das ist nicht einfach mal so ein kleines Ding, sondern das betrifft A, alle. Und was kann ich jetzt in meiner Situation tun? Und das waren halt auch geile Gespräche. Also ich habe in der Zeit, wo wir diese Soforthilfe angeboten haben, komplett kostenfrei, hatte ich knapp 100 Telefonate, die ich kostenfrei rausgegeben habe, mit allen Größen, Formen, Farben, auch sehr, sehr bekannten Unternehmen gesprochen. Und das war halt geil zu sehen. Es war halt häufig bei mir nur dieser Anstoß, dass ich gesagt habe, trau dich. Das ist alles da, was du brauchst. Du hast es verstanden, du hast das Problem erkannt, hast die Lösung. Jetzt trau dich. Und wenn das die einzige Aufgabe ist und nicht mehr so ans Urthema ran musst, dann ist das für mich immer ein guter Indikator. Und ich habe es neulich auch mit Frank Thelen besprochen. Sein Buch zum Beispiel, das neue, was jetzt rausgekommen ist, da sagt er auch nur, ey, alle Technologien sind da. Es ist so einfach. Du kannst jetzt loslegen. So, es besteht nur die Aufgabe, dass du das Buffet richtig nutzt. Ja. Und das, finde ich, kann jetzt jeder machen. Also ich glaube, es war noch nie so leicht, jetzt ein Unternehmen zu gründen. Und das, was in 2-3 Jahren daraus entstehen wird, wird uns auch, denke ich, Deutschland als Wirtschaftsstandort nochmal ordentlich voranbringen.
Und es ist ja auch die Frage, ob so ein Luftfahrtunternehmen wie Lufthansa per se sowieso zukunftsorientiert ausgerichtet war. Ja, also klar verlieren da jetzt Leute ihren Job, ja. Aber ist halt die Frage, hätten sie es in ein paar Jahren nicht sowieso, weil die Luftfahrtbranche sich sowieso hätte wandeln müssen, was sie bisher nicht getan hat. Ja, also ich glaube, da ist auch immer so, ich glaube, viel Wandel, der jetzt passiert und viele Sachen, die jetzt angestoßen werden, werden jetzt halt vorgezogen. Die werden vielleicht erst in 5 oder in 10 Jahren gekommen. Jetzt kommen sie halt jetzt, aber sie kommen halt mit dem Hammer, ja. Und dann musst du dich halt bewegen. Also ich glaube, da ist schon auf jeden Fall was dran. Ne? Cool. Lass uns einmal, damit ich deine Aufmerksamkeit nicht verliere, aber ich muss auch auf die Zeit schauen. Was mich noch interessieren würde, ist so, was so dein Plan für die Zukunft ist. Also du hast eben schon gesagt, 1 Million Unternehmer erreichen, aber auch mich würde auch interessieren, was so deine Vision oder Plan ist für so dein Team. Ja, jetzt sind es 48, willst du irgendwie mal das größte Remote-Team überhaupt haben. Gibt's da so, hast du da so Pläne im Kopf, die du auf jeden Fall noch erreichen willst?
Also mal so, nichts, was ich heutzutage mache, mache ich aus Ego-Gründen. Also das durfte ich zum Glück, dank einer sehr, sehr intensiven Zeit meiner Familie, die mich unglaublich geerdet hat, durfte ich das lernen. Materielle Dinge und sowas und finanziell, es hat für mich einfach keinen Stellenwert mehr. Das ist komplett raus aus meinem Leben. Ich mache wirklich nur noch Dinge, um andere Menschen wachsen zu sehen. Weil ich für mich kann sagen, mit 32, das hört sich mir so bescheuert an, eigentlich müsste ich 60 sein und grauhaarig. Ich bin angekommen. Ja, es gibt nichts, was ich bereue. Wenn mich jetzt nachher der LKW überfährt, dann ist es schade, aber es gibt nichts, wenn ich dann irgendwie stehe und sage, ja, bereust du was? Nee, gibt's nicht. So, und das war für mich erstmal wichtig, da selber hinzukommen. Und jetzt möchte ich einfach möglichst viele Menschen mitnehmen. Und geht es darum, das größte Unternehmen zu sein? Nee, das wäre schon wieder etwas, was ich fürs Ego brauche. Mir geht es einfach darum, ich möchte so viele Unternehmer wie möglich erreichen und auf dem Weg natürlich auch so viele Menschen mitnehmen. So, wenn du mich fragst, ganz explizit für mein Team, ich will einfach, dass jeder von denen in den Unternehmensbereichen, die wir aufgebaut haben, dass die wirklich eigenständige Geschäftsführer sind und ihre Teams weiter aufbauen, genau diesen Weg gehen können, wie ich ihn vorgelebt habe. Die sind schon in guten Positionen, das läuft, aber noch nicht 100%. Mein Ziel ist wirklich, dass mein engstes Kernteam, dass die alle auch komplett unabhängig sind und raus aus den operativen Prozessen. So. Und das bedeutet wiederum, dass darunter noch mehr Leute gebraucht werden, die auch wieder diesen Weg gehen wollen. Mhm. Und so ist es fast schon ein bisschen wie so eine Pyramide zu sehen, wenn man zweidimensional betrachtet, dass ich möglichst viele Leute mitziehen möchte. Aber ich sehe es eher dreidimensional. Und wenn man das quasi sich anschaut, diese Leute, die nach oben mitwachsen, die haben alle Familien, ja, die können alle so viel Besseres erreichen. Und die Mutter, die mehr Zeit mit ihren Kindern hat, da werden auch wieder bessere Menschen draus entstehen. Und das hört sich so ein bisschen philanthrop an, aber am Ende des Tages ist es das. Ja? Einfach so viele Menschen wie möglich auf dieser Reise mitnehmen und Menschen zu verhelfen, dass sie irgendwie ein freies Arbeitsleben haben, dass sie was machen, worauf sie Bock haben und damit Geld verdienen können, dass einfach diese Grundsicherung für jeden dargestellt ist, vielleicht sogar deutlich mehr. Das finde ich ist etwas, wo man morgens vor aufstehen kann.
Ich glaube, einen besseren Schlusssatz für das Gespräch hätte es nicht geben können. Bin ich 100% bei dir. Raik, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, einige Sachen, die man mitnehmen kann aus dem Gespräch. Von daher, danke dir.
Danke dir, Daniel.